Gut. Ihr Lieben, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, dann schlagt doch bitte auf Jakobus, Jakobus Kapitel 2. Jakobus Kapitel 2. Und ich lese mit uns zunächst einmal die Verse 1 bis 7. Jakobus 2, 1 bis 7. Meine Brüder, habt den Glauben an Jesus Christus, unseren Herrn der Herrlichkeit, ohne Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann mit einem goldenen Ring und in einem herrlichen Gewand kommt, es kommt aber auch ein Armer in einem unsauberen Gewand, und ihr schaut auf den, der das herrliche Gewand trägt, und sagt zu ihm, setze du dich bequem hierher, und sagt zu den Armen, steh du dort, oder setz dich unten an meinen Fußschemel hin. Und ist recht, dass ihr einen solchen Unterschied bei euch selbst macht und nach bösen Gedanken richtet? Hört zu, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, die im Glauben reich sind und Erben des Reiches, dass er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet. Sind es nicht die Reichen, die euch gewalttätig behandeln und euch vor Gericht ziehen? Verlässt dann nicht sie den guten Namen, der über euch genannt ist? Soweit zunächst einmal der Text. Ja? Ich möchte einen ganz kurzen Rückblick halten über den Jakobusbrief. Was wir gesagt haben, was wir festgestellt haben, studierend diesen Brief, lesend diesen Brief, des Jakobus ist, dass er ein sehr praktischer Brief ist. Ja? Und er richtet sich an Judenchristen, die in der Zerstreuung lebten. Sie waren in der Zerstreuung deshalb, weil sie aufgrund ihres Glaubens an Jesus Christus aus Jerusalem vertrieben worden sind durch den Herodes Agrippa den Ersten. Es gab ja einige Herodese und in der Geschichte des Volkes Israel. Der bestbekannteste ist wohl Herodes der Große, der auch den Tempel restauriert hat, erweitert hat, ihn sehr schön gemacht hat. Und das ist einer seiner Nachkommen, Herodes Agrippa der Erste. Und er war ein sehr unangenehmer Mensch und hat die Gemeinde verfolgt, unter Druck gesetzt. Und deshalb sind diese Judenchristen, wir nennen sie heute messianische Juden, aus Jerusalem geflohen dann und haben sich irgendwo in der Gegend, in dem Römischen Reich, niedergelassen. Und an diese Menschen richtet sich zunächst einmal eben das Schreiben des Jakobus. So, Gott selbst hat also den Halbbruder des Herrn Jesus befähigt, beauftragt, diesen sehr praktischen Brief an diese zerstreuten Judenchristen zu schreiben und ihnen diese Anweisung zu geben, praktische Anweisung zu geben für ihr Glaubensleben, sodass sie kompromisslos für Jesus Christus leben. Und die erste praktische Ermahnung, über die wir gemeinsam nachgedacht haben, aus diesem Brief, war natürlich der Hinweis auf die Anfechtung und wie wir als gläubige Menschen oder wie damals die Judenchristen auf diese Anfechtung reagieren sollten, wie sie erwidern sollten. Und erstens, und das ist auch etwas, was uns oder was mich immer wieder erstaunt, lesend diese Worte, sagt Jakobus stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, er sagt, wenn eine Anfechtung in euer Leben kommt, dann betrachtet das mit einer lauteren Freude, dass so etwas in eurem Leben passiert. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich muss schwer schlucken, weil ich, das ist nicht meine normale Reaktion, wenn ich in Anfechtung komme. Aber das ist, was das Wort Gottes sagt. Nicht nur an die messianischen Juden damals, sondern auch natürlich an heute. Wir sind ja in demselben Glauben, wir stehen in demselben Glauben an Jesus Christus. Achtet es für lauter Freude, dass ihr in Anfechtung fallt. Ganz praktische Herausforderung an uns auch heute. Zweitens, sagt Jakobus, stehend unter der Leitung des Geistes Gottes, dass angesichts dieser Anfechtung wir immer um Weisheit bitten sollen. Wir sollen bei Gott um Weisheit bitten, gerade im Zusammenhang dieser Anfechtung. Und wir müssen fragen, was bedeuten diese Anfechtung für unser Leben? Denn Gott lässt es nicht zufällig geschehen, dass wir in diese Anfechtung fallen. So, anstatt zu jammern, anstatt sich zurückzuziehen und depressiv zu werden, was weiß ich, sollen wir ins Gebet gehen und Gott fragen, was bedeutet nun diese Anfechtung in meinem Leben? Was willst du durch diese Anfechtung, dass ich lerne? Ja, sehr praktischer Hinweis, wie wir mit diesen Anfechtungen in unserem Leben umgehen müssen. Und drittens, und das ist das, was wir in den letzten zwei Sonntagen uns angeschaut haben, das ist auch sehr wichtig, schreibt Jakobus und sagt, dass der wahre Glaube in jeder Situation des Lebens oder der wahre Gläubige in jeder Situation seines Lebens, er vertraut dem Wort Gottes. Was immer geschieht, wir vertrauen dem Wort Gottes. Und in diesem Zusammenhang haben wir gerade auch diese sehr schöne eigentlich Verheißung zitiert aus Römer 8, 28. Wir kennen alle diese Verheißung Gottes auswendig. Es wird gesagt, wir wissen aber. So, wir brauchen nicht zu vermuten, wir brauchen nicht zu fühlen. Es wird gesagt, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Naja, wir sagten, solange es einem gut geht, nehmen wir das gerne an. Sobald Probleme kommen, Anfechtungen, dann wird es nicht mehr so einfach, nicht wahr? Und wir fragen uns, stimmt diese Verheißung Gottes, stimmt das Wort Gottes auch, wenn ich krank bin? Stimmt diese Aussage Gottes, wenn ein lieber Mensch gestorben ist, der uns sehr nahe stand? Und ihr Lieben, ja, das ist der Hinweis, den wir in dem Worte Gottes finden. Das Wort Gottes ist und bleibt die Wahrheit. Wir nehmen das manchmal nicht so wahr, wir empfinden das manchmal nicht so, aber das ist die Wahrheit, in der wir stehen dürfen. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Bewahrt uns nicht davor, dass wir leiden, bewahrt uns nicht davor, dass wir weinen, bewahrt uns nicht davor, dass wir manchmal sehr, sehr traurig sind. Aber das Wort Gottes ist wahr, ihr Lieben. Es ist wahr, es war wahr in der Vergangenheit, es ist und bleibt immer wahr, bis in die Ewigkeit hinein. Hört einmal, was Jesaja 40, Vers 8 sagt. Es wird gesagt, das Gras ist verdorrt, die Blume ist abgefallen. Aber das Wort unseres Gottes bleibt in Ewigkeit bestehen. Das ist die Aussage des Wortes Gottes über sich selbst. Das ist die Bedeutung des Wortes Gottes in unserem Leben. So, und heute kommen wir zu dem zweiten Kapitel des Jakobusbriefes. Und in diesem Kapitel geht es Gott darum, durch den Jakobus aufzuzeigen, dass der wahre Glaube sich in dem praktischen Gehorsam widerspiegelt. Ja? Erstens, drei aktuelle Dinge des Lebens werden hier angesprochen in diesem Kapitel, über die wir gemeinsam nachdenken wollen, so der Herr will und wir leben. Erstens, und das ist die Stelle, die Passage, die wir gemeinsam eben gelesen haben, 1 bis 7, hier geht es um die Angelegenheit, aktuelle Angelegenheit, alles, was wir sehr, sehr gut kennen, und zwar die Angelegenheit der Vorurteile oder der Parteiigkeit, ja, im Leben eines Christen. Es war ein großes Ding damals gewesen für die Judenchristen, wir werden heute darüber sprechen, aber auch heute ist es etwas ganz, ganz Aktuelles. Wenn wir ehrlich sind und in unser Herz schauen, ich schaue in mein Herz und sage, ja, ich bin nicht unparteiisch in manchen Angelegenheiten, sondern ich habe oft Vorurteile auch in meinem Herzen, gegen die ich ankämpfen muss. Also das ist der erste Abschnitt, da geht es um die Vorurteile im Leben eines gläubigen Menschen, die nicht da sein sollten. Wir sollten immer dran arbeiten, aber wir werden das gemeinsam gleich ansprechen. Das Zweite, was Jakobus stehend unter Leitung des Geistes Gottes anspricht, ist die biblische Liebe, die angesprochen wird. Ist es nicht so, dass die Christen sehr gerne von der Agape-Liebe sprechen, von der göttlichen Liebe, aber wenn es darum geht, sie auszuleben, ja, so wie die Heilige Schrift das sagt, dass wir sie ausleben sollen, dann hapert das manchmal. Ja. Das ist das Zweite, was wir ansprechen wollen. In Versen 8 bis 13 wird dieses Thema angesprochen, des zweiten Kapitels. Und drittens geht es um die Werke. Ja. Der wahre, gläubige Mensch, der wahre Mensch, der Mensch, der wirklich zu Jesus Christus gehört, sein Glaube wird sich in Werken zeigen. Die Werke sind die Früchte. Die Früchte, die geistlichen Früchte, die geistlichen Früchte, die im Leben eben dieses Menschen dann sichtbar werden, wenn er doch zu Jesus Christus gehört. So, heute geht es in unserer Kurzpredigt vor dem Abendmahl eben um diese Realität der Vorurteile oder der Parteilichkeit. Und ihr Lieben, wenn wir den Text sorgfältig gelesen haben, dann haben wir wahrscheinlich schon geahnt, dass diese Illustration zum Beispiel, die hier gebraucht wird von dem reichen Mann, der kommt, der wunderbar angezogen ist, der Goldringe hat, was weiß ich, nicht eine solche ist, die Jakobus so aus der Luft greift, sondern es scheint so, dass in den damaligen Versammlungen das Realität war. Ja, dass wohlhabende Menschen, dass ihnen mehr Aufmerksamkeit geschenkt worden ist als den armen Menschen. Ja, die Reichen wurden bevorzugt. Und auch dieses Beispiel wollen wir ganz kurz untersuchen. Aber bevor wir uns noch dem Befehl zuwenden in Vers 1, denn das ist ein ganz klares Befehl des Wortes Gottes an gläubige Menschen, dass wir Vorurteile auf gar keinen Fall in unserem Herzen haben müssen, möchte ich uns auf eine Kleinigkeit hinweisen. Und ich fand das sehr, sehr interessant. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die richtige Antwort dafür gefunden habe. Vielleicht könnt ihr mir helfen. Schaut einmal in Vers 2. Dort wird von Versammlungen gesprochen oder Versammlung der Gläubigen. Manche übersetzen das gebrauchte Wort mit Gottesdienst. Ja? Im griechischen Text wird das Wort Synagoge gebraucht. Und das hat mich erstaunt. Das hat mich sehr, sehr erstaunt. Es ist faszinierend, das hier zu sehen, dass, schaut einmal, zwischen dem Bericht der Apostel, also Apostelgeschichte, zwischen diesem Bericht und Offenbarung. So, in der Apostelgeschichte wird der Begriff Synagoge gebraucht, sehr oft, und wir wissen, in welchem Zusammenhang. In Offenbarung wird der Begriff Synagoge zweimal gebraucht und beides mal in einem negativen Sinn, negativen Zusammenhang. Und zwischen diesen beiden Berichten wird in den Briefen des Neuen Testaments der Begriff Synagoge nur ein einziges Mal gebraucht, und zwar hier, nirgends sonst. Und das ist erstaunlich. Das ist erstaunlich. Warum? Warum nennt Jakobus die Versammlung oder den Versammlungsort der gläubigen Juden, den Juden, die ihr Leben Christus anvertraut haben, in seinem Brief Synagoge? Das ist faszinierend. Es kann sein, ich bin mir nicht sicher, aber es kann sein, dass es dem Jakobus darum geht, den jüdisch-christlichen Zusammenhang aufzuzeigen. Ja? Des Briefes, seines Schreibens. Es kann sein, dass er durch den Gebrauch dieses Begriffes Synagoge dem Leser deutlich macht, uns jetzt, die wir wer weiß wie viele Jahre nachdem der Brief geschrieben worden ist, leben, er will es uns noch einmal bewusst machen. Vorher hat er schon von solchen gesprochen, die in der Zerstreuung lebten, sprechen von Judenchristen. Jetzt noch einmal durch den Begriff Synagoge weist er darauf hin, dass der Zusammenhang dieses Briefes eigentlich messianische Juden sind. Das ist meine Antwort. Ich weiß es aber ehrlich gesagt auch nicht, warum dieses Wort, ja, dieser Begriff hier an dieser Stelle gebraucht wird. Aber was immer der Grund auch gewesen ist, vielleicht, und das können wir uns vorstellen, weil wir die Apostelgeschichte kennen, vielleicht war es so gewesen, dass, und die Juden haben ja, auch die gläubig zum Glauben gekommenen Juden, haben ziemlich Probleme gehabt mit den Heiden, die zur Gemeinde kamen. Ja? Deshalb musste extra ein Konzil herbeigerufen werden und manche dieser Dinge dann ausgebügelt werden, die im Zusammenhang dessen standen, dass Heiden in die Gemeinde rein, Heiden, die zum Glauben gekommen sind, in die Gemeinde gekommen sind. Es kann sein, dass es deshalb hier angesprochen wird, dass eben auch die in der Zerstreuung lebenden Judenchristen damit Probleme hatten. So, aber was immer der Grund gewesen ist, warum stehend unter der Leitung des Geistes Gottes Jakobus anstatt Gemeinde oder Ekklesia, das ist das Wort, was für Gemeinde gebraucht wird, im Neuen Testament Synagoge gebraucht. Eins ist uns aber bewusst, das Problem der Parteilichkeit, das Problem der Vorurteile oder der Ansehen der Person beschränkt sich nicht nur auf die Judenchristen. Wir haben damit auch zu kämpfen. Ich will ein Beispiel erzählen. In einer Mennonitengemeinde, ich weiß nicht, wo das war, hier in Kanada oder in Deutschland, kam ein Afrikaner und er war schwarz wie die Nacht. Ja. Als einziger Afrikaner natürlich wurde er sofort bemerkt. Er kam in die Gemeinde und setzte sich dann auf einen Stuhl und hinter ihm saßen so ältere Schwestern. Und dann sagte eine ältere Schwester zu ihrer Nachbarin auf Plattdeutsch oder in Plattdeutsch, na, was will der Schwarze denn hier? In Plattdeutsch. Und sie hat gedacht, er versteht das nicht. Was sie nicht wusste, ist aber, dass er Plattdeutsch gesprochen hat und ganz genau verstanden hat, was diese ältere Frau gesagt hat. Und so dreht er sich um. Und schaut sich die Schwester an und sagt, der Schwarze ist gekommen, um das Wort Gottes zu hören. Ja, Vorurteile, ihr Lieben. Ich denke, dass diese Angelegenheit uns auch nicht fremd ist. Und schauen wir einmal in den Text, Vers 1. Was wird uns beim Lesen des ersten Verses deutlich? Ja, uns wird deutlich, als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, dass die Grund, einmal ist es ein Befehl, ganz klar, es ist kein Vorschlag, ihr könnt mal so leben, ohne Vorurteile, sondern es wird ganz klar gesagt, ihr müsst. Aber was ist das Fundament, was ist der Hintergrund, was ist die Grundlage dieses Befehls? Dass wir als Menschen, die zu Jesus Christus gehören, vorurteilsfrei leben sollen. Es ist Jesus Christus selbst. Sein Dienst. Naja, wir sagen, zunächst einmal richtete sich sein Dienst an die Juden, ausschließlich an die Juden. Ja? Aber ist Jesus Christus ans Kreuz gegangen nur für die Juden? Das ist der Hinweis. Und die Antwort ist nein. Der Opfertod Jesu Christi auf Golgatha gilt nicht nur den Juden, sondern allen Menschen, die das für sich in Anspruch nehmen wollen. Das Argument an dieser Stelle ist deshalb dieses. So, wenn ihr an Jesus Christus glaubt, als dem Herrn der Herrlichkeit, denn der nun auch euer Herr, euer Gott ist, wie könnt ihr denn parteiisch sein? Jesus war es nicht, warum seid ihr es? Ich sage nicht, warum seid ihr es, sondern ihr versteht, das ist das Argument. Ja? Jesus war nicht parteiisch, Also sollen wir es auch nicht sein. Und nebenbei will ich uns auch noch auf etwas aufmerksam machen, was mir auch nie so richtig bewusst gewesen ist, lesend den Jakobusbrief. Hier in Vers 1, ihr Lieben, haben wir den stärksten oder ich sag mal einen der stärksten Beweise dafür, dass Jesus Christus von Nazareth Gott ist. Schaut einmal, wenn selbst der Halbbruder des Herrn Jesus, der ihn kannte als Kind, der mit ihm in derselben Familie aufgewachsen ist, der zunächst einmal nicht geglaubt hat, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist, nun aber schreibt ohne Vorbehalte, dass dieser Jesus, der sein Halbbruder war, mit dem er aufgewachsen ist, der Herr der Herrlichkeit ist und somit auch sein Herr. Ihr Lieben, dann brauchen wir als Menschen, leben 2000 Jahre später, nicht daran zu zweifeln, dass das stimmt. Verstehen wir das? So, ihr Lieben, was interessiert mich, was die Bibellehrer, was die Bibelprofessoren denken und fühlen, die in ihren verstaubten Büros sitzen und darüber philosophieren, wer wohl Jesus sein könnte, zum Beispiel Karl Barth, ein sehr bekannter Theologe, den wir studieren mussten, den wir lesen mussten, was er über Jesus sagt und denkt und, der aber nicht daran glaubt, dass Jesus Christus wirklich im Leib auferstanden ist? Was interessiert mich, was Karl Barth sagt oder schreibt oder viele andere Professoren? Hier habe ich einen Beweis dafür, von dem Halbbruder des Herrn Jesus selbst, dass Jesus Christus von Nazareth der Herr der Herrlichkeit ist. Da brauche ich das nicht anzuzweifeln. Er hat mit ihm zusammengelebt. Er hat gehört, wie er Jesus gepredigt hat, gelehrt hat. Er hat gesehen, welche Wunder Jesus getan hat. Er hat miterlebt, wie Jesus auferstanden ist. Und das war möglicherweise der Wendepunkt, in seinem Unglauben zum Glauben zu kommen. Er schreibt, Jesus, mein Altbruder, er ist der Herr der Herrlichkeit. Wunderbar. So, hier vor uns in diesem Vers 1 des zweiten Kapitels haben wir also einen ganz klaren Beweis darauf, ja, dass Jesus Christus Gott ist. Und kommen wir zurück nun zu unserem Text. Das Prinzip steht also fest für uns als gläubige Menschen. Es soll in unserem Leben kein Ansehen der Person geben. Jesus hat das nicht gemacht und wir dürfen das auch nicht. Und jetzt, weil das Prinzip feststeht, ja, gebraucht Jakobus ein sehr anschauliches Beispiel oder Bild, können wir sagen, mit dem reichen und dem armen Mann, und wir verstehen dieses Bild sehr, sehr gut. Ja. Und das Unterscheidungsmerkmal zwischen reich und arm ist natürlich der Schmuck, den er trägt, und auch die Kleidung. Bei uns heute ist das nicht so ausgeprägt, wie es damals war. Heute beurteilen wir Menschen möglicherweise, wenn sie wohlhabend sind, nach welchen Autos sie fahren, ja, in welchen Häusern sie leben und was weiß ich. Aber was immer. Ich habe Jakobus malt vor uns, also malt für uns diese Szene aus, und er spricht dann von der unterschiedlichen Behandlung des Reichen und des Armen. Und wir sagen, ja, wir können uns vorstellen, dass das der Fall gewesen ist. Und ich habe von einer Geschichte gelesen über eine Kirche in Holland. Und in diese Kirche kam auch ein Fremder rein und er setzte sich auf einen Stuhl oder auf einen bestimmten Platz auf der Bank. Und kurz daraufhin kam eine Person. Und diese Person unterrichtete den Fremden, dass der Platz, an dem er wagt, sich niederzulassen, eigentlich sein Platz ist in der Kirche. Das habe ich schon erlebt. Naja, wo immer. Ja, das habe ich schon erlebt, auch in der Gemeinde, dass es sowas gibt. Der Fremde stand wortlos auf und ging dann zu einer der Bänke, die für die Armen vorgesehen war, und setzte sich dorthin. Und nach dem Gottesdienst fragte der Freund dieser Person, die den Fremden verscheucht hat, von seinem Platz: Weißt du denn nicht, wer der Fremde heute Morgen gewesen ist? Und die Antwort war nein. Und daraufhin wurde ihm gesagt, das war der König Oskar von Schweden. Er ist gerade hier zu Besuch bei unserer Königin. Ja, und ihr Lieben, hier in Vers 1 haben wir also den Befehl, den wollen wir uns noch einmal bewusst machen, dass wir nicht parteiisch sein sollten, kein Ansehen der Person haben sollten. Und in Versen 2 bis 4 haben wir dann dieses Beispiel, diese praktische Illustration mit dem Reichen und den Armen, dass sie unterschiedlich behandelt werden. Und weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe das in meinem Magen gespürt, ja, auch heute in unserer Gemeinde passiert das manchmal, dass wir manche bevorzugen als andere. Da kommt einer rein mit langen Haaren, mit zerrissenen Jeans in die Gemeinde. Was denkt ihr? Ich weiß, was ich denke. Gehe ich auf ihn zu, rede ich mit ihm, frage ich ihn, ob er Jesus Christus persönlich kennt, denn darum geht es ja eigentlich. Ja? So, ich habe damit auch zu kämpfen. Also 2 bis 4 haben wir also diese Illustration, und dann in Versen 5 bis 7 beschreibt Jakobus für die Leser noch einmal die Realität, die sie damals sehr gut gekannt haben und die wir auch in das Heute übertragen können. Wir erkennen, das stimmt auch für uns so. Ja? Oft sind es die Armen dieser Welt, die sich eigentlich dessen eher bewusst sind, dass sie auf die Gnade Gottes komplett angewiesen sind. Dass sie auf die Gnade Gottes hoffen und ihr Leben doch eher Jesus anvertrauen als die wohlhabenden Menschen. Jesus selbst sagte in Matthäus 4, Vers 3, glückselig sind die geistlich Armen. Und geistlich Armen meint nicht, dass man im Kopf etwas zurückgeblieben ist, sondern er spricht von Menschen, die sich dessen bewusst sind, dass sie aus eigener Kraft Gott nicht gefallen können. Sie wissen, ja, dass sie Jesus Christus, ihren Heiland, haben müssen. Das meint geistlich arm. Sie hoffen ganz und gar auf die Gnade Gottes. Und mit den wohlhabenden, richtig reichen Menschen ist es leider oft umgekehrt, dass sie stolz sind und sich denken, naja, ich habe es so weit geschafft, ich bin wer in dieser Welt, ich brauche die Gnade Gottes nicht. Ja? Und leider ist es auch so, damals war es so gewesen, heute ist es so, die Wohlhabenden, die Reichen sind oft solche, die den christlichen Glauben lästern und kritisieren. Denkt einmal an die heutigen Schauspieler und Sänger, wie die meisten über den Glauben sprechen. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar, diese Dinge aus ihrem Mund zu hören. Ja, sie meinen, es weit gebracht zu haben in dieser Welt, und sie meinen, jeder muss nun ihnen zuhören, an ihren Lippen hängen, was sie an Weisheit weitergeben. Ja, gerade auch in der letzten Wahl haben wir das auch mitbekommen, was da abgelaufen ist mit diesen Schauspielern, von denen ich nichts annehmen würde. Kein einziges Wort. Ich brauche die nicht. Aber wir kennen unsere Gesellschaft. Wir wissen, wie das ist, auch in den Nachrichten. Sie werden hochgepusht, ja, und dann, was Sie immer sagen, das ist dann die Wahrheit, die die Menschen hören wollen. Und damit macht sich auch unsere Medien, die hängen zusammen in diesem Club, ja, dieser Menschen, die den geistlichen Menschen in den christlichen Glauben verlässt. So, was ist die Lektion für uns heute Morgen? Ich sehe gerade, unsere Zeit ist vorangerückt. Ich muss hier zur Landung ansetzen. Ihr Lieben, ganz einfach, ganz einfach. Und das ist, was den Jakobusbrief doch so ausmacht. So praktisch, ist so praktisch. Man kann sich nicht herausreden, nicht zu wissen, wie man leben soll. Ist so praktisch. Der Hinweis ist, wir müssen unseren Glauben ohne Vorurteile leben. Selbst wenn Menschen in der Gemeinde sind, die vielleicht nicht so gekleidet sind, nicht den richtigen Haarschnitt haben, vielleicht ein bisschen mehr Schminke haben, als wir denken, dass es richtig ist, vielleicht mehr Schmuck tragen, als uns recht ist. Ihr Lieben, wir müssen doch jedem Menschen mit der Liebe Christi begegnen, oder? Ja. Yeah. So, jedes Mal, wenn in euch dieser Gedanke kommt, Mensch, wie ist der denn angezogen, ja, mit seinen kaputten Jeans, wie ist der denn, der sieht ungekämmt aus. Denkt dran, was Jakobus hier schreibt. Wir müssen jedem Menschen mit der Liebe Christi begegnen. Und das ist das Erste, was in unserem Herzen eigentlich liegen muss. Diese Frage gehört eigentlich zu Christus. Und so wie er aussieht, möglicherweise, man könnte da eine Frage dahinter stellen, ob er zu Christus gehört. Und dann müssen wir für diesen Menschen beten. Und wenn wir Freude haben und auch die richtigen Worte finden, mit diesem Menschen über Jesus Christus reden und nicht kritisieren. Ja? Wir wissen nicht, was der Hintergrund dieses Menschen ist. Wir wissen nicht, was dieser Mensch gerade erfahren hat, gerade eine Stunde bevor er zur Gemeinde gekommen ist. Wir wissen es nicht. Ich kann mich an eine Situation erinnern, wir haben uns über Prediger lustig gemacht, weil er sich ständig versprochen hat. Ich verspreche mich auch immer und immer wieder. Aber bei dieser Hochzeit, der hat sich ständig versprochen. Der hat den Namen der Braut falsch genannt, der hat den Namen des Bräutigams falsch genannt und. Was wir nicht wussten, ist, dass er an diesem Morgen einen schweren Autounfall hatte. Ja? Und nach diesem Unfall gekommen ist und natürlich, zerstreut war, ja, aber wir haben es über ihn lustig gemacht, weil wir dachten, naja, was ist das hier schon wieder für eine Performance? Wir wissen nicht den Hintergrund der Menschen, die kommen, wir wissen nicht, was sie am Morgen erlebt haben, wir wissen nicht, ob sie irgendein schweres Leiden haben in ihrem Leben, wir wissen das alles nicht, aber die Herausforderung des Wortes an uns, gerade in diesem Text, ist klar, so wie Jesus, der Herr der Herrlichkeit, uns behandelt hat. Und haben wir denn verdient? Haben wir denn die Erlösung verdient? Haben wir den Himmel verdient? Nein, es ist reine Gnade. Dann verstehen wir. Und wie viel Geduld hat Jesus mit uns gehabt? Ich weiß, wie viel Geduld Jesus mit mir hatte. Da muss ich auch Geduld mit dem Nächsten haben und für ihn beten. Ja, dass die Liebe Christi ihn doch so bewegt, dass er sagt, in der Gemeinde, in das Haus Gottes, will ich anständig kommen und nicht wie ein Lump, ja, der gerade hinausgeht, um Flaschen zu sammeln oder was weiß ich. Ja, ja. So, das ist ja der praktische Hinweis dieser Verse 1 bis 4. Wir sollen ohne Vorurteile als Menschen Gottes in dieser Welt leben. Ihr Lieben, möge Gott sein Wort an uns segnen heute Morgen. Amen.